Bevor ich mit der Predigt anfange, wollte ich mal eine kurze Werbeunterbrechung machen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt eine kurze Werbung und dann komme ich zum Thema. Und zwar, ich habe, ihr Lieben, eine wunderbare Sache, die kann ich euch auch ausleihen. Kleine Spende an Teen Challenge und dann kriegt man das klar. Ich habe euch was mitgebracht, 100%iger Schutz gegen jede Seuche, Corona etc. pp. Und also wirklich 100%ig sicher, ich übe schon, mit dem Schlafen ist das noch ein bisschen schwierig mit diesem Schutz, aber tagsüber ist es wunderbar. Ich zeige euch das mal.
So, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich versuche das jetzt immer, wie gesagt, es ist ein bisschen unhandlich beim Schlafen in der Nacht, aber das funktioniert wunderbar. Du kannst doch jedem jetzt die Hände geben, essen und trinken, da muss ich mir noch was einfallen, das funktioniert nicht. Aber das ist so eine ganz, eine super Geschichte, da passiert nichts mehr. Ne? Absolut sicher, 100%, 8000%. Ne? Manchmal ist es dann ein bisschen warm hier drinnen und da läuft dann das Wasser runter. Aber das ist vollkommen egal, für die Gesundheit durch alles. Ne?
Okay, müsst keine Angst haben. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit damit jetzt hier predigen. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht über Corona reden, ne? War meine Klassenkameradin von mir, Corona. Ganz nette eigentlich. Wirklich, die hieß so. Wisst ihr, es geht mir heute um ein ganz anderes Thema. Es gibt viele Menschen, die haben bei diesem Thema sowas Ähnliches oft. Die schützen sich. Die haben Angst davor, weil sie ganz furchtbare Sachen erlebt haben in dem Gebiet. Und die sagen, komm mir bloß nicht zu nahe, das tut so weh. Und das Thema ist die Liebe. Das Thema ist die Liebe. Das ist für manche ein ganz schwieriges Thema, wo sie so quasi wie so eine Seuche sagen, also ich habe genug davon, ne? Das brauche ich nun nie mehr. Das gibt immer so zwei unterschiedliche Gruppen. Ne? Die einen sagen, oh, Liebe, immer her damit, ne? Immer gib, kann ich nie genug davon kriegen. Und die anderen sagen, danke, Abstand. Ne? Ich ziehe da lieber meine Maske an und bin für mich alleine. Da weiß ich, was kommt. Erwartet, ist es. Ja, ich habe da schon 100 Mal hier über die Liebe gepredigt. Ne? Und es ist mein Lieblingsthema. Könnte man mal eine Konferenz drüber abhalten. Von Montag bis Sonntag reden wir über die Liebe. Es ist wirklich das Schönste. Und das heißt in der Bibel, Gott ist Liebe. Da denke ich so, müssen wir eigentlich jeden Sonntag über die Liebe reden. Ne? Wenn Gott Liebe ist, dann ist das ja unser Thema. Ne? Erwartet heute nicht von mir eine theologische Meisterprüfung. Das geht nämlich nicht. Weil Liebe kann man gar nicht theoretisch irgendwie beackern. Liebe ist ja was zutiefst Praktisches, das musst du erleben. Ne? Also das funktioniert nicht, wenn du das irgendwie theoretisch durchdiskutierst. Dann hast du vielleicht eine Abhandlung über Liebe gehört, aber du hast noch lange nicht Liebe erlebt. Und Liebe ist so eine Sache, wenn du das nicht erlebst, dann kannst du eigentlich da nur, ja schön für dich. Aber Liebe muss man erleben. Das ist eine zutiefst Erlebnisgeschichte. Die kann man nicht praktisch abhandeln. Deswegen habe ich so manche Equipment hier und wollte mit euch da mal verschiedene Sachen zum Thema Liebe erleben. Es geht heute wirklich um einen Erlebnisgottesdienst. Ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen. Ein Erlebnisgottesdienst zum Thema Liebe. Der Geschmack der Liebe. Wisst ihr, ich dachte immer so, wir haben ja im Gottesdienst viele Sinne, die wir immer benutzen. Unsere Ohren, unsere Augen. Ne? Manch einer, wenn der Heilige Geist kommt, spürt auch was. Gänsehaut oder warm werden oder was auch immer. Aber ein Sinnesorgan, dachte ich immer so, das kommt bei uns in der Kirche ein bisschen zu kurz. Außer dann, und vielleicht Abendmahl, aber sonst ist es da immer recht dröge. Und außer dann hinten beim Kirchenkaffee. Ne? Das sind unsere Geschmackssinne. Ne? Und dann dachte ich aber so, naja, eigentlich geht der Liebe durch den Magen, sagt man immer. Ne? Also müssten wir mal Liebe kosten? Wie schmeckt Liebe? Und wie ihr seht, ich habe hier jede Menge vorbereitet. Und ihr müsst mir hinterher sagen, wie schmeckt denn die Liebe? Also heute ist das mal eine Kollekte, da könnt ihr euch was davon nehmen. Vielleicht könnt ihr das einfach mal weiterreichen. Wie schmeckt Liebe? Vielleicht, ihr gebt es einfach mal rum, ihr kostet das mal, wie Liebe schmeckt. Ne? Und dann, hier, ein Teller voll Liebe. Kostet euch da mal was. Ne? Und dann hinterher frage ich euch mal, was meinst du, wie schmeckt Liebe? So, ihr könnt das vielleicht mal so, ich gebe es mal hier rein, dann kannst du auch was kosten. Also das ist so die verkehrt rumme Kollekte. Heute kannst du dir was davon mitnehmen. Ne? Genau. So, der letzte Teller Liebe. Ach, ihr hinten sollt mal ordentlich kosten, wie Liebe schmeckt. Liebe geht durch den Magen, nicht vergessen. Ne? Und dann, ich hoffe, ihr habt schon so ein bisschen, oh ja, hier, das ist so, rot ist die Liebe. Ja, ne, da kommt die alten Schlager da gleich so, in den Kopf. Also, Kostprobe. Ich würde schon mal langsam durchgehen. Was meint ihr, was schmeckt nach Liebe? Ihr könnt auch den Vergleich machen, Schokolädchen. Ne? Okay, also ich würde schon mal so eine kleine Befragung, Liebesbefragung machen. Wer meint, Liebe schmeckt nach Erdbeeren? Hände hoch. Ah, weil sie rot ist. 1, 2, 3. Ja, 4. Liebe schmeckt nach Erdbeeren. Wer meint, Liebe schmeckt nach Weintrauben? Gar keiner. Ah, eine Stimme, 2 Stimmen. Obwohl, Liebe hat ja was, ist ja süß, Weintrauben sind ja süß. Wer meint, Liebe schmeckt nach Milka-Herzchen? Oh, viele. Liebe schmeckt nach Milka, da steht ja immer so drauf, I love Milka. Ne? Ich weiß nicht, ne? Ganz vergessen, ne? Allen Frauen meinen herzlichen Glückwunsch. Heute ist ja internationaler Kampf- und Feiertag der Frauen. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch heute ein Schokolädchen gekriegt hat, ne? Von irgendjemandem. Ne? Es gibt sogar einen Applaus. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch ein Schokolädchen gekriegt hat zum Frauentag. Hat jemand? Ich bin enttäuscht, keine Ahnung. Ne? Keine Schokolade gab es heute so geschenkt. Okay, wie schmeckt Liebe? Wisst ihr, ich habe so gedacht, es gibt 2 Gruppen von Menschen. Es gibt auch viele Gruppen von Menschen, ne? Aber ich will das mal in 2 Gruppen einteilen. Es gibt die einen, das sind so die Milka-Schokoladen-Liebhaber. Ne? Das geht so, oh, bist du süß. Oh, und so schmelzig. Oh ja, und wenn ich dich erlebe, das tut so gut mit dir. Und du stillst alle meine Bedürfnisse. Und mir geht's hinterher super, alle Sehnsüchte sind gestillt. Oh, ich liebe dich, gleich nochmal das Nächste und das Nächste. Leider ist irgendwann die Schachtel alle. Und dann gibt es die Leute, die Erdbeerliebhaber. Die Erdbeerliebhaber, das ist so eine, ja, das sind so Menschen, die eigentlich so auf den zweiten Blick lieben. So eine Erdbeere, oh Carola, du kannst du nochmal hochhalten, ne? So richtig. So eine Erdbeere, das ist nicht so was Einheitliches wie so ein Milka-Herz, alles sieht gleich aus. So eine Erdbeere, die ist manchmal auch schon ein bisschen runzlig. Ne? Wenn er in die Jahre gekommen ist, die Liebe, ne? Doch ein bisschen runzlig. Und manche haben vielleicht auch schon so leichte, faule Ecken dran. Ne? Das schmeckt dann manchmal schon so etwas, naja, nach Berliner Tafel oder so, ich weiß es. Oder die sind nicht von der Tafel, ne? Da keine Sorge, ne? Frisch von Real. Ne, die haben so eine, aber wisst ihr, eins ist klar, diese Liebe, die ist sehr gesundet. Das ist vielleicht nicht so der schnelle Kick. Das ist vielleicht nicht das, wo man sofort sagt, boah, jetzt geht es mir sofort besser. Da sind alle Bedürfnisse gestillt. Aber langfristig hält das gesund. Das ist eine sehr gesunde Liebe. Ne? Und ich glaube, das ist so das eine, dass man sich irgendwie sagt, welche Liebe erwarte ich eigentlich? Ne? Ich mache noch mal ein 2. Experiment zum Thema Liebe. Ich habe ja hier unser Kreuz, Zeichen für Jesus. Ne? Gucken, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Das 2. Liebesexperiment. Ihr müsst mich ja jetzt mal hier mit meinem Kreuz durchlassen. Ich will jetzt mal hier durch. Oh, das wird jetzt sehr schön. Ich hoffe, ich haue euch nicht die Flossen ein. Oh, das ist aber sehr, sehr... Hab ich jemanden getroffen? Ich muss jetzt hier durch mit dem Kreuz. Ne? Das ist so. Oh, ich habe es geschafft. Wunderbar. Ich denke mal so, ich mache mir jetzt immer die Quälerei. Guck mal, ihr seid so eine schöne Bank. Gebt doch einfach mal das Kreuz hier durch. Nee, ihr reicht das mal. Ich schleppe das nicht hier. Wunderbar. Das klappt, ja? Oh. Und das Kreuz ist, oder? Meine Güte. Na, dann gebt das einzeln durch. Das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Okay. Super. Ja, das muss man anfassen. Vielleicht muss man mal eine Schraube durchdrehen. fest. Wisst ihr? Noch eine zweite Sache zum Thema Liebe. Das eine ist, dass wir hier sitzen, so ganz schön vergnügt und sagen und singen, ich liebe dich, Herr, und so weiter und so fort. Oder so das gute alte Schwarze, die guten alten Schlager, kennt ihr? Nur das altraue Kreuz, haben wir hier schon mal gesungen, kennt ihr das? Das singt sich so schön, aber wisst ihr, das ist ein ganz anderes. Ja, zwei Teile, ne? Aber es ist was anderes, wenn du das altraue Kreuz mal anfasst, ne? Wenn das altraue Kreuz mal sehr nahe zu dir ist, dann merkt man nämlich auf einmal, das ist ganz schön sperrig. Ne? Dann merkt man, das ist eine ganz andere Liebe. Da kann man sich vielleicht sogar, ne? Da hat man vielleicht so leichte Verletzungen. Gut, dass es keinen auf den Kopf gefallen ist, wo das ja auseinandergegangen ist. Da hat man vielleicht hinterher ein paar Schiefer, also so ein paar Holzspließer drinne. Und dann merkt man auf einmal Liebe, die Jesus meint. Das ist manchmal gar nicht so das, was wir oft unter Liebe vorstellen. Ne? So schönes Gefühl und wir singen dann da so und alles ist gut. Sondern Liebe kann manchmal eine sehr, vielleicht auch harte Liebe sein. Ne? Das kann manchmal auch Anstrengung sein. Oder muss ich vielleicht meine Tasche wegnehmen oder aufstehen. Ne? Das ist auch Liebe. Das ist auch Liebe. Ich trage mal das Kreuz weg. Das war eine recht lange Einleitung. Wisst ihr, wir haben ja jetzt immer... So, steht. Wir haben ja jetzt immer den Markus-Evangelium. Und mir fiel da mal auf, dass der eigentlich Evangelium der Liebe geschrieben hat. Und wenn du mal Markus unter dieser Brille liest, das Evangelium der Liebe, dann stellt man fest, dass es eigentlich ganz, ganz eine Anreihung von ganz vielen Geschichten ist, wie Jesus sich Liebe vorstellt. Zum Beispiel die Geschichte, da werden ganz viele tausend Leute satt. Das ist auch Liebe, dass Jesus sagt, naja, ich bin nicht nur was für deinen Kopf und für die Ohren. Ich liebe dich so, dass ich auch mich um deinen Körper kümmere. Und dass ich nicht will, dass du nach meiner Konferenz dann aus den Sohlen kippst, sondern dass du genug zu essen hast. Und ich werde mal zwei kleine Punkte zum Thema Liebe nach dem Markus-Evangelium mit euch angucken. Das erste geht ja weiterhin ums Essen, ums Schmecken von Liebe. Das erste ist, Liebe ist, den Koch und seine Gäste lieben und nicht nur sein Essen. Ne? Also, man kann sich ja in zweimal verschieden ernähren. Ne? Das eine ist, du gehst zu McDonald's oder McDrive und sagst, ich hätte gerne zwei Burger und eine Cola und dann kriegst du das und dann ist gut und fährst nach Hause und weißt gar nicht, wer das gemacht hat. Ne? Vielleicht hatte der Corona, meine Güte. Ne? Und du isst das dann einfach in dich hinein, weg. Du kannst auch zu Hause gehen und dann hat vielleicht Muttern oder Vatern oder dein Partner gekocht. Ne? Und dann merkst du, das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Da habe ich eine Beziehung zu dem Koch, den kenne ich. Und vielleicht hat er extra den Teller so schön gerichtet, vielleicht mit den Erdbeerchen oder mit einem kleinen, was ist ich, Zwiebelkraut, weil er mir seine Liebe deutlich machen will. Ne? Liebe ist, den Koch und seine Gäste lieben und nicht nur das Essen. Das Essen dürfen wir auch lieben. Und da lese ich mal die Stelle aus Markus 12. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten und fragte ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, ja Meister, du hast recht geredet. Da sah Jesus, dass er verständig antwortete und sprach zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Was ist Liebe? Ist interessant. Wisst ihr, ich habe beim Thema, wo ich das gelesen habe in Markus 12, dachte ich so, das ist ja eine sehr komische Geschichte. Liebe auf Befehl. Du sollst mich lieben. Und genau das ist ja eigentlich das Gegenteil von Liebe. Liebe ist ja immer was Freiwilliges. Also das ist ja fast wie Zwangsverheiratung. Du musst mich jetzt lieben. Das ist jetzt nun mal so. Und jetzt hast du Pech gehabt, jetzt musst du mich lieben. Und das passt doch eigentlich gar nicht zur Liebe. Jedenfalls nicht nach unserem Verständnis. Wisst ihr, ich glaube, da muss man mal zurückgehen, wie das Gebot entstanden ist. 430 Jahre war das Volk Israel in der Sklaverei. Die haben jeden Tag die Peitsche auf dem Rücken gespürt. Dann sind die auf wundersamste Weise sind die da rausgeführt worden. Und dann in der Wüste. Gott hat sie versorgt wie so ein Vater zu seinen Kindern. Wasser aus dem Felsen, jeden Tag Manna. Brauchten sich eigentlich um nichts kümmern. Und dann kam der Höhepunkt ihrer Beziehung. Gott wollte sich mit seinem Volk vereinigen. Gott wollte einen ewigen Bund herstellen. Das ist so ähnlich, wie wenn du jemanden kennst, schon ein paar Abenteuer mit dem erlebt hast und denkst, Mensch, was für ein prächtiger Mann oder für eine prächtige Frau. Ist alles ganz nett. Und eines Tages schreitet man zum Traualtar und sagt, wir machen es jetzt fest, bis der Tod uns scheidet. In guten wie in schlechten Zeiten, Klammer auf, wenn ich so an mich denke, ich wusste gar nicht, was ich da versprochen habe. Ne? Aber das erlebt man erst später, ne? In guten und in schlechten Zeiten. Aber, und dann macht man es fest, dann schließt man einen Bund. Und genauso war das mit Gott. Die haben sich kennengelernt, das Volk. Gott hatte manchmal auch die Krise über dem Volk. Ne? Boah, ich habe es euch doch 100-mal gesagt, glaubt doch an mich. Naja, wieder mal. Schließt einen Bund und Gott will das dann festmachen. Und dann sagt er zuallererst, wisst ihr, ich bin anders als die Götter. Es geht bei mir nicht wie bei den Göttern in Ägypten, dass ihr euch anstrengen müsst, um die Götter gnädig zu stimmen, mit Opfern und mit was weiß ich nie. Mein Fundament ist Liebe. Das ist die Hauptsäule, wo unsere Beziehung drauf gebaut ist. Deswegen sagt er auch das zuallererst. Ne? Er sagt nicht, du, ich erwarte von dir jeden Schabbat dann 3 Schafe und so weiter und so fort. Sondern er sagt, das ist eigentlich unser Fundament. Unser Fundament, unsere Beziehung ist, wir lieben uns. Das ist unsere Basis. Genau. Und dann kann man sich ja fragen, naja, ist ja nett. Die Liebe. Aber jeder versteht ja was anderes. Ne? Hat man ja. Ne? Erdbeerliebe, Schokoladenliebe. Was meint denn Gott damit? Was ist denn jetzt diese Liebe, die er erwartet? Um was geht es denn da? Und da können wir jetzt mal in Markus weitergucken. Und das finde ich so spannend. Jesus hat das sehr, sehr klar ausgeführt. Jesus hat das sehr praktisch gemacht. Wer Liebe schmecken will, braucht einen leeren Kopf und Magen. Also das ist sehr schwierig, wenn du jetzt hättest diese Erdbeeren gegessen, auch selbst die Schokolade, und hättest so irgendeinen Kaugummi noch nebenbei drinne gehabt. Ne? Du würdest, oder Lakritzbonbon gerade lutschen oder so, ne? Du würdest den Geschmack der Erdbeere nicht wirklich komplett spüren können. Ne? Du würdest nicht wirklich schmecken, was Liebe ist, Klammer auf, ne? Wenn du noch was anderes nebenbei kaust. Ne? Und wenn du Liebe schmecken willst, brauchst du einen leeren Kopf und Magen. Und da lese ich mal die Stelle, Markus 10. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht 100-fach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Ist auch wieder oft drüber gepredigt worden. Und wisst ihr, bei mir ist manchmal so ein fader Nachgeschmack nach solchen Predigten geblieben. Wer mit mir leben will, muss verlassen. Der muss verlassen. Und da hat man manchmal so den Gedanken, ach Mensch, das Christsein ist schon auch ein Glaube, der hat schon viele Konsequenzen. Ne? Und da musst du schon einen sehr klaren Schnitt machen. Einen sehr klaren Schnitt. Aber wisst ihr, ich glaube nach wie vor, dass es Jesus hier in erster Linie nicht um ein Opfer geht. Es geht nicht darum, dass er sagt, hey, die Kirche muss ja finanziert werden, also mach mal deinen Beutel leer. Es geht Jesus gar nicht, das ist nicht seine Absicht, dass du ein Opfer bringst. Sondern Jesus sagt, ich will deine Nummer 1 sein. Wisst ihr, die Liebe, da gibt es nur eine Zahl, das ist die 1. Das ist eins der Wesen von Liebe. Ne? Also ich persönlich, ne? Also ein Fußballclub, ne? Eine Frau, ein Gott, ne? Also Fußballclub, okay. Ne? Die Eins, es gibt da bei Jesus gibt's nur die Eins. Das versteht er unter Liebe. Ne? Also ich sag mal ganz ehrlich, ne? Wenn ich an mich denke, ne? Ich bin auch gerne bei meiner Frau die Nummer Eins. Ne? Und ich freue mich darüber, wenn sie nicht noch nebenbei Nummer Zwei, Nummer Drei, Nummer Vier hat. Ne? Ich möchte gerne Nummer Eins sein und das bleiben, bis der Tod uns scheidet. Das ist Liebe. Und wisst ihr, wenn Gott sich vorstellt, da lässt er ganz, ganz tief in sein Herz blicken. Da sagt er, da macht er sich ja richtig verletzlich. Da sagt er, denk dran, Israel, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ne? Und wisst ihr, zur Liebe, nicht eine krankhafte Eifersucht, aber da gehört so eine kleine Eifersucht dazu. Es ist mir eben nicht egal. Es ist mir eben nicht egal, wenn es neben mir noch 3, 4 Bewerber gibt. Sondern ich will die Nummer eins sein, deine Nummer eins. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und deswegen hat Gott auch immer so empfindlich reagiert, wenn sie da noch zig andere Götter haben oder sich ihr Kalb gebaut haben oder sonstiges. Weil er sagt, Mensch, ich liebe dich doch so. Verstehst du das denn nicht? Es gibt nur die Eins zwischen uns. Du kannst nicht noch viele andere haben. Stellt euch vor, ne? Da heiraten zwei Paare, sagen, oh, ich liebe dich, gehen zum Traualtar. Und dann gibt es die Hochzeitsnacht. Ne? Und dann gehen sie ins Schlafzimmer und dann hat der Kerle 4, 5 Bilderrahmen mit seinen verflossenen Lieben über das Ehebett gehängt. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Spätestens dann ist die Ehe schon wieder beendet. Ne? Hat vielleicht dann 10 Stunden gehalten. Ne? Das funktioniert nicht. Das geht nicht bei Liebe. Das geht nicht bei Liebe. Bei Liebe gibt es nur die Nummer eins. Und deswegen hat das was damit zu tun, mit Verlassen. Du musst das andere Krempel, die anderen Ballaste musst du einfach von dir lassen. Ne? Ganz praktisch, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ne? Aber es war ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo wir geheiratet hatten, Silke und ich. Also sie ist ja nicht da, da kann ich ja aus dem Eingemachten heute reden. Ne? Wo wir geheiratet hatten, ich sage euch, da floss manches Tränchen bei mir aus den Augen. Da wollte man gemeinsam Hausstand gründen. Ne? Und wir wollten einen gemeinsamen Umzugswagen haben, aber eigentlich brauchte ich einen eigenen Umzugswagen, weil ich so viel Zeug hatte bei mir. Ne? Und dann wurde jedes Buch, ich war Büchersammler, jedes Buch wurde angeguckt, da brauchst du das noch. Ich hatte so das kommunistische Manifest aus DDR-Zeiten, alles Mögliche. Ne? Brauchte ich nicht, ne? Aber man kann ja nicht wissen, vielleicht kann ich es an die Enkel vererben oder so, mal gucken und so. Ne? Und ich weiß, wie ich die Tonne gefüllt habe. Ne? Aber wisst ihr, ich sage euch eins, ne? Das war kein Opfer, ne? Weil vor mir stand die beste Frau des Planeten. Ne? Da wusste ich, ne? Hey Leute, da pfeif auf das Zeug, rinn in die Tonne. Ne? Ich will doch mit der zusammenleben. Das gibt da nichts anderes. Das war das Höchste, das war Ekstase. Ne? Da dachte ich, ja komm, rinn damit. Ne? Dann, manchmal gab es auch so Sachen, dass ich dann Sachen hochhielt und sagte, Martin, brauchst du das noch? Oh, na klar, ich brauchte alles. Ne? Ne? Leichtes Messi-Gehen in mir. Aber irgendwann guckte sie dann, ne? Und dann wusste ich, ja komm, das kannst du ohne die Tonne haben und brauchst du eigentlich nicht. Hab's bis heute auch nie, ich habe nichts vermisst. Kommunistisches Manifest, ich lebe ohne. Ne? Wie ihr seht. Ne? Aber wisst ihr, das ist eins der wichtigsten Sachen, Liebe. Deswegen ist Gott auch leicht eifersüchtig. Es gibt nur die Nummer eins. Und da musst du dich entscheiden. Das ist auch eine sehr klare Sache. Du kannst nicht neben Gott noch viele andere Sachen machen, schon. Aber nicht noch viele andere Sachen verehren und anbeten. Es gibt nur die eins. Paulus führt das nochmal weiter aus. Jetzt mache ich mal einen kleinen Schwenker von Markus weg. Der bringt das nochmal ins Detail. Da heißt es bei ihm, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Ich habe das mal groß gedruckt. Und dann sagt er, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das ist ein Mysterium, ne? Ein Geheimnis. Und wisst ihr, es geht doch nicht hier darum, dass der Paulus meint, ich müsste mal den Ephesern da mal bisschen Aufklärungsunterricht da verteilen. Ne? Die sind auch ein bisschen in der Mond da, ne? Und die wissen nicht, wie es geht. Und da muss ich mal sagen, wie das läuft. Ne? Sondern er sagt, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und wisst ihr, Jesus sagt dann, das ist so ähnlich. Ne? Es geht immer um Verlassen. Es geht bei mir, wenn du mit mir eine Beziehung hast, geht es zuerst wieder, du musst verlassen, habe ich jetzt erzählt, dann anhängen. Du hängst jemanden an. Ich würde das mal praktisch machen. Thomas und Felix, vielleicht könnt ihr mal hinkommen, weil ihr seid ähnliche Statur und ich habe da eine ganz praktische Sache, wie anhängen geht. Ne? Ich will das mal üben mit euch, wie man einander anhängt. Das muss jetzt nicht Mann und Frau sein, ne? Sondern der eine, da ist es vielleicht Jesus und der andere ist halt Christ. Felix, keine Ahnung. Ne? Ihr stellt euch mal nebeneinander. Kleinen Moment. Nee, her. Die hängen aneinander und jetzt, geht einfach mal die Richtung. Ne? So. Die hängen einander an. Ne? Das klappt super, könnt ihr den ganzen Gottesdienst jetzt so machen. Wo könnt ihr zusammen sitzen, also wie ihr wollt. Ne? Ich habe ohne Schere, da könnt ihr euch wieder befreien, wenn es vielleicht bequemer ist. Aber ich dachte so, einander anhängen, ne? Da muss man sich irgendwie aneinander anpassen auch, ne? Gemeinsam Rhythmus finden. Ne? Das ist eigentlich auch ein gutes, sollte man bei jeder Hochzeit machen. Ne? Gucken, ob du ehetauglich bist und dann sollte man die erstmal einmal durch die Kirche jagen. So, ne? Und dann können die da auch da mal üben, ob sie ehetauglich sind. Ne? Ist nicht so ganz bequem vielleicht, oder? Wie habt ihr das denn gemacht, dass das so gut ging?
Angehangen. Genau.
Ich mich das heißt, den Rhythmus zu finden. Eigentlich in der Regel ist es oft so, einer muss irgendwie den Takt vorgeben oder wie auch immer. Also du hast gesagt, ich habe mich an Felix angehalten, dann warst du, nee, nicht Jesus, aber so, du verstehst schon. Ne? Einer gibt den Rhythmus vor oder man muss sich irgendwie einigen. Oft klappt das sogar wortlos. Ne? Man merkt, okay, jetzt müssen wir. Ne? Und wisst ihr, ich befreie euch mal. Einander anhangen. Wisst ihr, ich glaube, das war jetzt mal sehr praktisch, aber ich glaube, Jesus wünscht sich das, sagt, ich deute es auf Christus und die Gemeinde, wir hängen so aneinander an, ne? Wir gehen im Gleichschritt, da wo ich hingehe, kommst du mit und nicht schneller, ne? Ich bin aber so, ja, wir müssen mal schneller machen, Gott, ne? Gott sagt, ich gebe da Tempo vor, ne? Ich sage, wo wir lang gehen, ne? Wir gehen zusammen, anhängen. Was aber trotzdem partnerschaftlich. Einer sagt, wo es hingeht, aber trotzdem ist man auf Augenhöhe. Man geht nebeneinander. Nicht irgendwie an der langen Hundeleine und dann rennt man vor, mal bleibt man zurück oder was auch immer. Das ist nicht anhängen. Ne? Also, er wird seiner Frau anhängen und zwei werden ein Fleisch sein. Ich sage es immer wieder. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde, auf dich und Jesus. Was heißt das denn? Die werden ein Fleisch sein. Ne? Also wir wissen das vielleicht, ne? Mann und Frau, Blümchen und Bienen und irgendwann kommen so kleine Wonneproppen raus. Ne? Nennt man Sex und so, muss ich euch jetzt nichts erzählen, wisst ihr alle. Ne? Aber wie ist das denn mit Jesus? Der Paulus sagt mal irgendwo, sagt er, wer mir anhängt, wer mit mir lebt, der ist ein Geist mit mir. Wisst ihr, Jesus, das habe ich so empfunden, da ist es noch eine tiefere Beziehung als zwischen Mann und Frau. Noch tiefer. Er sagt, ich werde in dich kommen und werde in dir wohnen. So eine tiefe Beziehung habe ich mit meiner Frau nicht. Ne? Das habe ich nicht. Das wird auch nie funktionieren, weil die kann nicht in meine Seele reinkommen. Ist klar. Ne? Wir können uns mögen und alles ist gut. Aber Jesus hat noch eine viel, viel intimere Beziehung mit dir, weil er kommt in deine Seele und er wird euch so verbinden, dass ich sage mal, ihr wie so ein gemeinsames Geistwesen seid. Ein gemeinsames Wesen, wo der Mensch und wo Jesus zusammen so verschmelzen, das ist einmalig, ne? Wo er die tiefste, innigste, intimste Beziehung zusammenleben können. Das ist Gottes Wunsch. Das ist die Ziel von Jesus in der Beziehung mit dir, dass er euch so tief verbindet. Und dann ist es auch gar nicht mehr so eine Frage. Dann musst du auch gar nicht mehr tagelange Seminare machen. Wie höre ich Gottes Stimme? Das ist alles gut. Manchmal muss da was in Gang gelegt werden. Aber wenn du wirklich ein Geist mit ihm bist, dann hörst du seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Ne? Und nicht erst, nachdem sie 10 Seminare gemacht haben. Ne? Sondern meine Schafe hören meine Stimme. Warum? Weil er ein Geist mit dir ist. Und weil du schon sein leises Flüstern hörst. Ne? Nicht erst, wenn er das Megafon ansetzt. Ne? Das ist Gottes Wunsch, ein Geist mit dir zu werden. Weißt du, ich schweife mal da ganz kurz ab. Ne? Und dann entstehen irgendwo geistliche Kinder. Ich schweife da mal so einen kurzen Schlenker. Also, wisst ihr, wo wir Kinder kriegen wollten, da war das, das haben wir richtig geplant. Ne? Wir hatten ein Arbeitstreffen, ne? Da haben wir uns zusammen hingesetzt, den ganzen Tag, haben Papier vorgeschrieben. Und da haben wir gesagt, gut, da im Oktober, ne, Paula ist hier, da hätten wir gerne Kinder. Großes Kalender geschrieben, 14. Oktober, da soll das Kind kommen. Und dann haben wir eine Liste vollgeschrieben, was es bis dahin noch zu tun gibt. Ne? Wohnung renovieren, Sachen kaufen, ne, vielleicht noch auf die Muckibude gehen, dass ich das Kind dann schleppen kann und so weiter und so fort. Und dann kam der Tag der Geburt. Ne? Ach nee, der Tag der Zeugung. Boah, da haben wir uns aber richtig das Zeug den ganzen Tag geackert, geschwitzt, fix und fertig abends gewesen. Und dann kam endlich Paula auf die Welt. Ne? War das so? War das so? Nee, es war nicht so. Das war einfach nur Liebe. Da war nichts geplant. Da haben wir uns keinen Kopf gemacht. Das war einfach nur Liebe. Und da kam so ein prächtiger Wonneproppen, naja, das ist jetzt schon peinlich, wenn ich zu fast erwachsener Tochter Wonneproppen sage, ne? Auf die Welt. Wisst ihr? Wisst ihr, ich habe mich doch nicht vor meine Frau gesetzt und habe ihr eine lange Predigt gehalten und habe gesagt, du hör mal, es ist wichtig, dass wir Gottes Gebot des fruchtbaren Mehrens, dass wir das endlich mal in die Tat umsetzen. Ne? Und weißt du, ich glaube, das ist Gottes Wunsch, ne? Und das müssen wir jetzt machen. Und wir können uns dann nächsten Sonntag nochmal drüber unterhalten. Ne? Und ich denke, wir sollten dieses Jahr mal fruchtbar und uns mehren. Ne? Und ich hätte dann auch noch ein paar Traktate, die musst du dazu noch lesen. Und diese 8 Bücher. Ne? Und ich hoffe, dann werden wir Gottes Gebot gehorsam. Ne? Ach ja, und dann gibt es die weisen Brüder. An denen sollst du dir mal ein Vorbild nehmen. Das Ehepaar Müller, ne? Die haben sich prächtig vermehrt. Die sollen mal unser Vorbild sein. Kein Mensch, ich kenne jedenfalls keinen, ne, der so vorgehen wollte, wenn er sich vermehren würde. Aber interessanterweise, oft erlebe ich das, wenn wir geistliche Kinder hervorbringen wollen, dann gehen wir so vor. Ne? Dann wird groß geplant und dann schwitzen wir und dann laden wir sich Leute ein und dann sind wir am Abend total fix und fertig, ne, nach der Aktion. Und dann sind wir manchmal enttäuscht, wenn es zu wenig Geburten gab. Ne? Ich bin nur wahrhaft nicht gegen Evangelisation. Ich liebe das, Leute über den Glauben das bekannt zu machen und ihnen Jesus zu erzählen. Das ist eine wunderbare Sache. Aber wisst ihr, das funktioniert nur, wenn du vorher mit Jesus ein Geist geworden bist. Wenn du dich mit Jesus so tief verbunden hast, dann kommen die Leute und dann werden sie neu geboren. Ne? Egal, ob mit oder ohne Evangelisation. Es gibt auch viele, die haben noch nie eine Evangelisation gemacht und trotzdem bekehren sich die Leute. Und wisst ihr, ich glaube, dass die Grundlage ist nicht, dass wir eine tolle Veranstaltung machen. Die Grundlage ist, dass du ein Geist mit ihm wirst und dass du anfängst zu lieben. Und dann kommen vielleicht automatisch Kinder. Ich glaube, dass da hier ein Geheimnis drin ist. Ich glaube, dass ein Geheimnis drin ist, wie Gott auch geistlichen Nachwuchs schenkt. Das ist das eine. Wir kommen noch zum letzten Punkt. Liebe schmeckt so unendlich nach Leidenschaft. Naja, das ist eine ganz andere Geschichte. Das eine ist so eine Sache, wo man vielleicht sagt, naja, da kneift so manchmal ein bisschen. Ne? Da muss ich auch mal ein bisschen, ne, ablegen. Ne? Manchmal gibt es so ein Tränchen da, wenn die Bücher aussortiert werden und so weiter und so fort. Ne? Das andere ist ein ganz anderes Thema. Ne? Das sind so für mich zwei Seiten. Es gibt noch viel mehr Seiten. Wie gesagt, die Konferenz und so weiter, kann man ganz Markus durchnehmen. Aber das ist eine zweite Seite, dass Jesus sagt, ja, ich bin auch ein leidenschaftlicher Gott. Lies mal das Alte Testament, da wird er als sehr leidenschaftlich, in beide Richtungen, da kann auch mal wütend sein. Das ist ohne Leidenschaft. Ne? Aber Gott empfinde ich in der Bibel sehr, sehr gefühlvoll. Das ist ein leidenschaftlicher Gott. Ich habe das mal geschrieben, Liebe, Gefühle, Begehren, Ekstase. So erlebe ich oft in der Bibel Gott. Ich lese mal die Stelle. Und als sie in der Nähe von Jerusalem kamen, bei Bethphage und Bethania am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald, wenn ihr hinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, was tut ihr da, so spricht der Herr, bedarf seiner. Und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die da standen, sprachen zu ihm, was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagte aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte. Und sie ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider drauf und er setzte sich darauf. Und viele bereiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgen schrien, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, der da kommt. Hosianna in der Höhe. Ich lasse das mal bis dahin. Kennen wir alle die Geschichte? Aber das ist für mich eine Geschichte, die sehr klar die Liebe ausdrückt, die sich Jesus auch wünscht. Pure Ekstase. Wisst ihr, ich habe mir diese Geschichte mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das war Ostern, da ist es in Israel schon ziemlich heiß. Ne? Die hatten alle hatten keinen Pelzmantel an, den sie da vor den Esel gemacht haben. Die hatten da ein Gewand, dann haben die ausgezogen. Klammer auf, die standen da in Unterhose da. Ne? Liebe, die schämt sich nicht, ohne schamlos zu sein. Liebe schämt sich nicht mehr, ohne schamlos zu sein. Dann die andere Sache, ne? Die andere Sache, die ich noch sehr wichtig finde, stellt euch mal vor, wir haben das ja schon gar nicht mehr, wahrscheinlich ist das letzte Mal weggekommen. Stellt euch mal vor, vielen Gemeinden, ne, da gibt es so eine wunderbare Palme, so eine Phönix oder sowas, mit so großen Fächern. Ne? Und stellt euch vor, wir haben hier so eine schöne Palme. Ne? 10 Jahre wurde die fleißig gepflegt von Udo. Wo ist er denn eigentlich? Keine Ahnung. Da hinten. Ne? Udo hat gegossen, gehackt und jetzt hat so ein schönes Stämmchen. Riesen. Ne? Wir brauchen da, der Leuchter muss weg. Eine Riesenpalme steht da. Und irgendwie sind wir prädestiniert, dieses Jahr die Feuerkonferenz der Begegnungskirche machen. Holy Spirit Night. Ne? Und wir sind da richtig am Loben und Preisen. Und der Udo, der kriegt Schnappatmung. Da kommt doch einer vor auf die Palme, zückt sein Taschenmesserchen und schneidet einfach so ein Palmwedel ab. Ne? Muss dir mal vorstellen. Ne? Und sagt dann, gepriesen sei der Herr und wedelt das die ganze Zeit. Ne? Und dann stellt er vor, ne, bei Udo, da fällt in Ohnmacht dahin. Udo, du musst heute mal herhalten. Ne? Sorry. Und da fällt in Ohnmacht dahinten, weil das Beispiel, das machen auch andere. Ne? Und am Ende der Lobpreiszeit steht nur noch der Strunk da. Ne? Ne? Da würde ich mal hier die Ältesten sehen wollen und so weiter und so fort. Ne? Stell dir das mal vor. Ne? Und alle preisen sie den Herrn. Nur die Palme gibt es nicht mehr. Klammer auf, Scherz von mir. Ne? Man sollte wahrscheinlich in Pfingstgemeinden nur so Säulenkakteen hinstellen. Ne? Da passiert das nicht. Aber wisst ihr, Liebe setzt sich auch über gesellschaftliche Konventionen und Regeln und Normen mal hinweg. Ne? Weil Liebe kann man da nicht halten. Liebe ist auch manchmal ekstatisch. Liebe, das ist wie so ein Vulkan. Ne? Da kannst du, eine Weile kann man das unter der Decke halten, aber irgendwann schießt das raus. Ne? Weil Liebe, die muss sich verströmen. Das kann man nicht anders unter der Decke halten. Und wisst ihr, das Letzte ist, die schrien da, ne? Die schrien dann, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ne? Die schrien. Das war laut. Ich habe das oft erzählt, weil mich das zutiefst traurig gemacht hat. Ich sitze im Olympiastadion, ne? 40.000 Männer, fast Männer, gibt auch ab und zu mal eine Frau, ich sage mal 80% Männer. Ne? Und dann hörst du die 90 Minuten immer nur härter schreien. Ne? Aber dann guckst du dir das Spiel an, ne? Die alte Dame, ne? Quält sich über den Platz und am Ende geht sie mit gesenktem Haupt nach Hause. Ne? Das ist Standard. Also ich habe 8 Mal Freikarten haben wir gekriegt für DJ. Ein einziges Mal hat er gewonnen. Ne? Also mehr war da nicht. Ne? Und trotzdem flippen die aus, 40.000 Leute. Ne? Und wisst ihr, ich habe dann manchmal da gesessen, ich will nicht sagen, dass mir die Tränen kommen, aber ich habe gedacht, Herr, hier müssen 40.000 Leute sagen und schreien, Jesus, Jesus, Jesus. Ne? Weil Jesus ist der Sieger, ne? Nicht wie der Hertha. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der beste Freund. Wir könnten alles Mögliche jetzt hier anführen. Das ist aber manchmal sehr ruhig. Ne? Auch hier bei uns. Ne? Da ist manchmal so die Liebe, ja, ne?
Klar, wir haben vor vielen Jahren mal geheiratet, ne? Und ich habe ja jeden Tag, ich habe das ja mal damals gesagt, ne, wir lieben uns, ne? Und das ist alles ganz nett mit uns. Oh, bloß keine Scheidung, es ist alles gut, ne? Aber manchmal ist das wie so ein altes Ehepaar. Viel Ekstase kommt da nicht mehr, ne? Und viel Begeisterung und viel Gefühl ist da nicht mehr unbedingt unterm Busch. Man hat sich so eingerichtet, jeder macht so sein Ding, ne? Er geht einkaufen und Müll wegbringen und so. Das läuft, das ist eine gute Ehe. Aber in Ohnmacht fällt da keiner mehr, ne, vor Anblick des anderen. Und wisst ihr, manchmal wünsche ich mir, dass Gott uns da wieder neu erweckt. Dass Gott uns da wieder rausholt. Wisst ihr, Anbetung ist eigentlich, dass du einfach fasziniert bist. Fasziniert bist von Jesus und sagst, boah, Jesus, es gibt nichts Größeres als dich. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Ansonsten singen wir nur Lieder. Ne? Kann man auch machen. Aber Anbetung ist, dass das Herz zum Herzen von Jesus hüpft und sich da vereinigt. Dass man ein Geist wird mit ihm. Das ist Anbetung. Das wollte ich euch sagen. Ich hoffe, die Liebe, die geht euch jetzt durch den Magen. Und ihr sagt, ja, ja. Und es kann auch ruhig mal wieder ekstatisch sein. Und wenn du Angst hast, dass die anderen dich komisch angucken, guter Tipp, geh in Tegeler Forst. Ne? Da kannst du es mal so richtig krachen lassen und sagen, Jesus, du bist der Allergrößte. Und wenn du dann ein paar Mal im Tegeler Forst bist, dann traust du dir das auch hier übrigens. Ne? Aber ich glaube, ich wünsche mir, dass wir da hinkommen und dass Jesus auch wirklich von unserem Herzen gelobt wird. Dass wir nicht nur irgendwo anders dann ausflippen und sagen, boah, ist krass. Sondern eigentlich die einzige und wirkliche Anbetung gehört Jesus. Amen.